Wir wollen noch einmal miteinander uns neigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns stille machst, dass wir das ablegen vom Alltag, von Belastungen her, was uns bedrücken und ablenken könnte, deine Wahrheit entgegenzunehmen mit Freuden und auch Täter deines Wortes werden zu wollen. Reinige du unsere Herzen an diesem besonderen Tag des Gebets und der Umkehr zu dir. Wir danken dir für die obrigkeitlichen Gewalten, die uns diesen Tag gewähren, damit wir als Gläubige zusammenkommen dürfen an vielen Orten, um dich anzurufen. Und wir bitten dich gemeinsam um eine Erweckung in Deutschland, dass du in Familien wirkst und in den vielen örtlichen Gemeinden hier und da, damit du verherrlicht wirst. Wir bitten dich im Namen Jesu um deinen Segen für diese Stunde. Amen. Gott hat sich einen Plan ausgedacht, bei dem er sündige Menschen rechtfertigen konnte, ohne dass er dabei sündig wurde. Indem Jesus Christus ans Kreuz ging, um die Bezahlung für deine und meine Schuld zu machen, damit für Sünde bezahlt wird und der gerechte Preis bezahlt wurde durch das Blut Jesu und wir als Empfänger der grenzenlosen Gnade Gottes in Christus ewiges Leben haben können. Gemeinschaft mit Gott schon hier auf Erden, wissend, wem wir gehören, wo wir herkamen, wo wir hingehen. Und der Christ ist einer, der in der Nachfolge Jesu steht. Ein Christ ist nicht einer, der nur das ist auf Papier, sondern einer, der mit bewusster Herzensentscheidung Jesus Christus nachfolgt. Das will ich vorne ranstellen heute Morgen in unserer Stunde, damit wir uns fest überlegen, wenn wir über diese biblischen Werte und Normen sprechen, die über die Ehe eine Aussage machen, damit wir wissen, es handelt sich um einen, der Jesus Christus bewusst nachfolgt. Gott will, dass alle Menschen Christus nachfolgen. Christus ist für alle Menschen gestorben. Die Tatsache, dass in unserer heutigen Welt es so eine verschwindende Minderheit gibt von Menschen, die Christus mit ganzem Herzen nachfolgen, steht ja in der Schrift. Jesus sagte in der Bergpredigt, dass der Weg breit ist und viele darauf sind, die ins Verderben rennen. Aber der Weg ist schmal und wenige sind es, die darauf sind, die auf den Weg sind in den Himmel, ins Himmelreich. Wenige sind es, die Gottes Plan erkennen. Und die, die Gottes Plan nicht anerkennen und auch danach leben wollen, haben sich entschlossen, mit großen Problemen zu leben. Denn es gibt einen Plan, mit dem wir leben dürfen. Und nach diesem Plan, wenn wir danach leben, lernen wir, dass wir die Kraft Gottes haben für die täglichen, alltäglichen Probleme und dass wir an Zahl viel weniger von den schwerwiegenden Problemen haben wie Menschen, die ihn nicht kennen. Oh, Christen haben schon ihre Probleme. Versteht mich nicht falsch. Wir haben schon Trübsal und Sorge. Viele davon. Aber andere Art von Problemen als das, wie die Menschen sie haben. Heute Morgen wollen wir die drei meistgenannten Gründe für zerrüttete Ehen betrachten. Zwei davon heute Morgen, so Gott will, und heute Nachmittag der dritte meistgenannte Grund. Wir wollen während der Betrachtung dieser meist angegebenen Probleme miteinander die Bibel anschauen, um eine Lösung zu finden für diese Problematik. Ich habe festgestellt im Gespräch mit vielen, vielen Paaren, dass obwohl die Umfrage, die zu dieser Liste geführt hat, nicht von mir gemacht wurde, ich auch in der Seelsorge sagen kann, diese drei Gründe gibt es überall zu finden, auch heute. Ich zähle sie auf nicht unbedingt oder erwähne sie nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Das Erste, was wir sehen wollen, ist der Bereich vom Geld. Viele sonst gute Ehen gingen kaputt an Geld. Nicht, weil es wenig Geld gegeben hat oder zu viel Geld gegeben hat. Diese Ehen gingen kaputt, weil es unterschiedliche Wertvorstellungen über Geld gegeben hat. Was ihm wichtig war, war nicht unbedingt ihr wichtig. Und was ihr besonders wichtig war, war nicht unbedingt ihm wichtig. Und die Handhabe und der Umgang mit dem Geld war nicht gleich. Wir wissen, Geld ist nicht an sich sündig und falsch, denn wir brauchen alle ein gewisses Maß an Geld. Die meisten von uns sind heute Morgen mit einem Auto hergefahren und das hat etwas Geld gekostet. Und wir mussten das einer Tankstelle abgeben, um Benzin für unsere Autos zu haben. Und wir mussten der Autoverkaufsfirma das Geld geben, damit wir das Auto haben. Und man kann weiter und weiter das ausdehnen. Ihr wisst ja, Geld ist notwendig zum Leben. Das Problem liegt nicht an dem Geld selber, denn Geld ist eine an und für sich amoralische Sache. Es hat keinen positiven oder negativen Wert in sich. Es ist ein Gegenstand. Aber das Problem ist, dass die Menschen tendieren, Geld falsch anzusehen. Und wir haben dann verschiedene oder unterschiedliche Wertsysteme, die in eine Ehe kommen, oder Wertschätzungen von Geld, sodass, wenn man alle Wünsche erfüllen wollte, man ziemlich viel Geld braucht. Solange das Geld reicht für seinen super neuen, teuren Schreibtisch und ihren neuen Pelzmantel, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn das Geld nur für eine Sache reicht, dann ist die Möglichkeit zur Reibung schon gegeben. Und eventuell fühlt sich die benachteiligte Person herabgesetzt, abgewertet und ich werde nicht berücksichtigt mit meinen Wünschen. Es ist auch ein Problem von der Erziehung her bedingt, wenn eine Person in einem Elternhaus aufgewachsen ist, in dem das Geld eigentlich kein Problem war, wo dem Kind praktisch das Geld nachgeschmissen wurde. Es konnte kaufen, was es wollte, wann es wollte. Mama, ich will das haben. Gut, Schatz, du kannst es haben. Und es kommt daher in unserer heutigen Generation, dass viele Eltern durch die schweren Kriegsjahre durchgegangen sind und sich gesagt haben, das, worauf ich habe verzichten müssen in meiner Kindheit, das will ich nicht, dass meine Kinder verzichten müssen. Und die heutige Generation hat im großen Ganzen nicht gelernt zu verzichten oder zu warten. Denn eine ganze Generation im Westen, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika ist das ein Problem, wo in den schweren Jahren Leute haben verzichten müssen. Eine ganze Generation sagte, jetzt haben wir es, jetzt wollen wir es geben. Und wenn meinetwegen der Mann, eine Person oder die Frau, kommt in die Ehe aus solch einem Hintergrund, wo das Geld so ziemlich davonlaufen konnte, ohne dass man zählen musste, weil genügend da war, und die andere Person aus ganz anderen Verhältnissen kam und vielleicht von einem Bereich der Wirtschaft im Land, wo man wirklich die Pfennige zählen musste, um durchzukommen, und diese Person gelernt hat zu verzichten und mit wenig auszukommen, und diese zwei ganz unterschiedliche Wertvorstellungen von Geld aufeinander prallen am Hochzeitstag, da ist natürlich Reibung vorprogrammiert. Es sei denn, sie bereit sind, miteinander darüber zu sprechen und sich zu einigen. Das Problem ist, viele sprechen nicht darüber und einigen sich nicht. Und der Egoismus drängt sich durch und sie kauft spontan, was sie will und er kauft spontan, was er will. Und er kommt nach Hause unangemeldet mit einem neuen Wagen. und fragt sich, warum sie sich ärgert. Und als Reaktion kommt sie dann unangemeldet mit einem neuen Pelzmantel nach Hause und fragt sich, warum er sich ärgert. So wie du, genauso mache ich's, sagt sie. Und viele Leute streiten über das Geld, obwohl wir in diesem Land, möchte ich behaupten, kaum einen Grund hätten, Probleme damit zu haben, denn in diesem Land gibt es sehr viel Geld und die Möglichkeit zu finanzieller Hilfe jeglicher Art. Ich möchte hier etwas sagen über diese spontanen Käufe, die viele Ehen beeinträchtigt und kaputt gemacht haben. Ich weiß es nicht, ob es euch bewusst ist, wie viel wir darauf aus sind, spontan zu kaufen. Hier in der westlichen Welt, wenn wir in einen Laden gehen und sie es nicht auf der Stelle haben, dann gehen wir halt zu einem anderen Geschäft und kaufen es. Wir wollen es jetzt haben. Wir haben das Gefühl, wir wollen es in Rot haben, und wenn sie es nicht in Rot haben, dann fahren wir zu einem anderen Geschäft am gleichen Tag, damit wir es haben können. Jetzt. Wir sind eine Generation, die darauf aus ist, nicht mehr zu warten. Spontane Käufe haben viele Ehen sehr belastet. Wir haben uns vorgenommen, dass wir keine spontanen Käufe, vor allem keine Käufe an der Tür machen. Dass wenn jemand kommt als Vertreter, dass wir das einfach grundsätzlich an der Tür nicht machen. Wir haben natürlich aus unseren Dummheiten lernen müssen. Am Anfang der Ehe haben wir ein paar solcher Käufe gemacht und dann haben wir uns gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Ich habe einmal eine Zeitschrift abonniert an der Tür und wir haben beide das bereut und wir haben das dann abbestellt. Und wenig Zeit später kam ein Junge auf uns zu und er hatte Teppichbrücken zu verkaufen, eine Teppichbrücke. Und er sagte, komm Chef, komm, hier eine schöne Brücke, hier ein schöner Teppich, komm, ich lege es mal, ich wollte in die Wohnung drängen, nur 2,50 Mark. Dann habe ich einen Wurm schon drin gesehen und ich habe ihm gesagt, nein, ich habe kein Interesse. Ach komm Chef, komm, schöner Teppich, sagte, nein, ich habe kein Interesse. Und er wollte immer in die Wohnung drängen, meine Frau war nicht an der Tür und als ich dann die Tür wieder zugemacht habe, habe ich ihr gesagt, es war ein Junge an der Tür, der wollte mir einen Teppich für 2,50 Mark verkaufen. Und du hast nicht gekauft? Ich habe gesagt, der Junge war vielleicht 11 Jahre alt. Und da war sicherlich sein Vater irgendwo um die Ecke, der das berichtigt hätte, das kostet nicht 2,50 Mark, sondern 250 Mark. Ich habe irgendwo einen Wurm drin gesehen. Es ist weise, einfach Fragen zu stellen in Bezug auf diese spontanen Käufe. Und vor allem vermehrt in der heutigen Zeit ist es leicht, Kredit aufzunehmen und sich so zu überladen. Man sagt, was in Amerika der Fall ist, kommt wohl und übel nach Europa innerhalb von wenigen Jahren. Und viele junge Paare machen sich mit Gewalt kaputt durch ihre spontanen Krediteinkäufe, durch diese kleinen Plastikkärtchen, die sie mit sich rumtragen, wo sie kein Bargeld tragen müssen, sondern am Ende des Monats kommt eine Rechnung. Und sie wissen gar nicht mehr drüber hinaus. Und viele kommen in die Seelsorge und die Seelsorger sagen, bitte diese Plastikkärtchen her und sie werden auf der Stelle vernichtet. Damit man nicht auf die dumme Idee kommt, ständig zu kaufen, was das Auge sieht. Das menschliche Auge wird nicht voll, sagt uns die Sprüche. Unsere Wünsche sind viel mehr als unsere Fähigkeit, diese Wünsche zu erfüllen. Das Geld, beziehungsweise unser Umgang mit dem Geld, und das ist sehr ernüchternd, zeigt, was wir von uns selbst halten, was wir von anderen halten, und das Wichtigste ist, unser Umgang mit Geld zeigt, was wir von Gott halten. Das ist sehr ernüchternd. Und Jesus sagte einmal, wenn wir fähig sind, mit dem Kleinen umzugehen, so wird uns mehr anvertraut. Und in dem Zusammenhang in den Evangelien meinte er, wenn wir fähig sind, mit Geld umzugehen, so werden uns größere Dinge anvertraut. Unser Umgang mit Geld zeigt, wie wir es meinen in unserem Umgang mit Gott. Also das ist natürlich kein Absolut, aber es ist eine Tendenzbarometer, was wir von Gott halten, was wir von uns selber halten und was wir von anderen halten. 2. Timotheus 3, Vers 1 sagt, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig. Und dann geht die Liste weiter. Das Interessante ist, wenn Paulus diese Liste unter die Inspiration des Heiligen Geistes aufstellt, sagt er als Nummer eins, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist für mich, wenn man die Liste liest, so ein Dachbegriff, ein Überbegriff, vielleicht ein Titel von der ganzen Liste. Das Hauptproblem der Menschen in der Endzeit ist die Ich-Bezogenheit. Dass man nur an sich selber denkt, sich selbst zum Genuss, sich selbst zur Freude, sich selbst zur Befriedigung, ohne zu fragen, ob es andere gibt, denen ich dienen könnte. Und als erste nachfolgende Eigenschaft von dieser Selbstsucht in der Endzeit nennt er Geldgier. Geldgierig werden die Menschen sein. Alle von uns sind geprägt, mehr oder weniger, von richtigem oder falschem Denken über das Geld. Und ich denke mehr und mehr, wenn wir geprägt sind von der Werbung der heutigen Zeit, sind wir falsch geprägt. Die Werbung sagt, wenn du das nicht gekauft hast, wenn du das nicht erlebt hast, wenn du dahin nicht gefahren bist, dann ist dein Leben unkomplett. Dann hast du das nicht erfahren, was wirklich das Leben erfüllt. Lebenserfüllung der Werbung nach ist mit Geld zu kaufen. Christus sagt was ganz anderes. Christus sagte, Lebenserfüllung ist darin zu finden, dass ich bereit bin, mein Leben anderen zu widmen. Dass ich nicht zuerst an mich selbstsüchtig denke, sondern an andere. Wenn Ehepartner Jesus Christus nicht kennen und überhaupt keinen Hang haben, auf die Erfüllung der eigenen Wünsche zu verzichten, dann ist die Ehe oft nur ein Konkurrenzdenken, wer am schnellsten mehr bekommt als der andere. Damit ich ein bisschen mehr Geborgenheit haben kann, weil ich mehr habe, da bin ich diejenige in unserer Ehe, die das bekommt. Und wenn wir sowieso in dieser Generation am Ende des 20. Jahrhunderts hier im Westen zu denen gehören, die im großen Ganzen nicht gelernt haben zu verzichten, so müssen wir anfangen zu lernen zu verzichten. Wir müssen es auch unseren Kindern, wenn man das so sagen will, künstlich beibringen, zu lernen zu verzichten. Es gibt eine Firma in Stuttgart, Bürofirma, die alte Diktiergeräte in Zahlung genommen hat. Und diese Diktiergeräte waren noch gut. Ich war einmal da und wollte was kaufen und ich habe einen Haufen gesehen, fast so hoch wie dieses Klavier, von Diktiergeräten, alle noch gültig, alle noch haben alle noch funktioniert. Und ein paar Tage später war ich da und alle haben eine Entwertung erlebt. Ein Vertreter der Firma kam und mit einem Hammer hat er sie alle kaputtgeschlagen. Und also das war mir wirklich, ich dachte, wie kann man nur? Und so habe ich den Mann gefragt, ob wir für unsere Jungschargruppe zum Basteln einige dieser Dinge haben könnten. Nun, wir haben 20 oder 30 Stück bekommen, geschenkt. Er hat sie symbolisch entwertet, hat Hammer darüber gehalten und sie wurden nicht vernichtet. Wir haben Lautsprecher abmontiert und andere Dinge abmontiert von denen und haben die Teile zum Teil benutzen können, haben Freude daran gehabt. Aber ich habe selber da gemerkt, es ist nicht unbedingt gut, dass man Kindern alles gibt. Denn diese Dinge kosteten 1000 Mark beim Einkauf und nachher war es nur ein wertloses Spielzeug. Sie haben keine Beziehung gehabt zu dem Wert dieser Dinge, obwohl sie im Auge vom Geschäft wertlos waren, keinen Wert darstellten. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Kindern, obwohl es uns nichts kostet, ihnen nicht alles nachschmeißen dürfen, damit sie nicht in das falsche Denken kommen: ich kann alles haben, wann ich das haben will und was ich haben will. Die Gefahr ist auch sehr groß, wenn irgendein Ehepartner in der Ehe nicht bekommt, was er will, dass man beginnt, den anderen Ehepartner zu erpressen. Wenn eine Frau nicht bekommt, was sie will, mit Geld zu kaufen, und dann sagt: wenn du es mir gibst, dann haben wir unseren Verkehr miteinander, dann ist das nur Erpressung. Das ist Prostitution in der eigenen Ehe. Und das gibt es leider, dass manche so handeln und denken in der Ehe. Oder der Mann, der seine Frau zu unterdrücken versucht, ohne Gottes Hilfe, und sie einfach ignoriert und kauft, was er will. Ich kenne einen jungen Mann, einen Amerikaner, den wir in Stuttgart kennengelernt haben, der kam nach Hause. Sie haben kaum genügend Geld, um etwas zu kaufen zum Essen. Und er brachte einen verchromten Revolver, $500 nach Hause, als Soldat. Schön, gell? Nun, es war schön, wenn man Revolver mag. Aber sie haben nicht genügend zu essen gehabt. Und er, ohne seine Frau zu fragen, brachte das nach Hause. Wir haben stundenlang mit diesem Paar gearbeitet. Er, der Sohn von einem Pastor, sie, die Tochter von einem Missionsdirektor in den Staaten, heute geschieden. Weil sie auf dieser Ebene so viel Probleme hatten, und auch auf anderen Ebenen auch, aber auf dieser Ebene so viel Probleme hatten, dass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Dann gibt es das Problem, wenn die Wünsche einfach steigen und man denkt, man müsste, um wirklich in dieser Gesellschaft einigermaßen gut darzustellen, müsste das und das und das und das auch noch haben, dann geht sie arbeiten und verzichtet auf die Arbeit in der Wohnung und Familie und womöglich auch mit getrennter Kasse arbeitet. Sie geht arbeiten und das fließt in ihre Kasse. Und er arbeitet, das fließt in seine Kasse, und das ist dann ihr Geld und sein Geld, meins und deins. Ich halte das persönlich für unbiblisch. In der Schrift ist es unser, nicht mehr meins und deins, sondern unser. Und das gilt auf alle Ebenen in der Ehe, eventuell bis auf die Zahnbürste. Und eventuell da muss man auch das teilen, wenn man es vergisst auf einer Reise. Wir haben das auch mal machen müssen. Nun, grundsätzlich ist meine Stellung zu getrennten Kassen negativ. Dass es unser Geld ist und wir zusammen verwalten und wir zusammen damit arbeiten. Und es ist egal, wer es verdient, ob es sie verdient oder er es verdient, es fließt in die gemeinsame Kasse und es ist unser Geld und wir verwalten das unter der Leitung des Heiligen Geistes. Geld ist ein großes Problem, wenn es falsch gehandhabt wird, in vielen Ehen ein großes Problem. Jesus sagte, und wir kommen jetzt zu der Lösung auf diesem Problembereich. Jesus Christus sagte bei seiner Versuchung, als der Teufel zu ihm kam: der Mensch lebt nicht von Brot alleine, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Jesus hat eine grundsätzliche Stellungnahme bezogen zu irdischen Dingen. Es gibt einen höheren Wert als Geld, einen viel höheren Wert als Geld, nämlich das Wort Gottes. Das, was Gott gesagt hat, ist wesentlich wichtiger als das, was Geld ist und kaufen kann. Und daher wollen wir biblische Prioritäten miteinander anschauen in Bezug auf das Geld. Erstens, erkenne, dass es diesen viel höheren Wert gibt als Geld. Gott zu kennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, ist das Allerwesentlichste. Die Gemeinschaft mit Gott kann man nicht ersetzen. Unser Nachbar in unserer eigenen Straße, im Haus gegenüber, hatte vor 4 Wochen einen Herzinfarkt. ein wohlhabender Architekt. Sie fährt mit Porsche, er mit einem großen Mercedes. Der fährt überall, er stellt Häuser, ist wirklich wohlhabend. Aber ein Herzinfarkt bringt man zur Besinnung. Moment, das Leben kann nicht unbedingt so weitergehen wie bisher. Jeder muss anhalten und nachdenken. Meine Hoffnung heute Morgen ist es, dass es nicht einen Herzinfarkt geben muss, bis wir zur Besinnung kommen, dass unsere Position, Perspektive geändert wird, sondern dass wir erstmal sagen, in Zeiten der Gesundheit, wo es uns gut geht, jawohl, ich muss erkennen, Gott ist das Wichtigste im ganzen Weltall. Das Geld können wir nicht mitnehmen. Kein Toter konnte sein Haus, Pelzmantel oder teures Auto oder die schönsten Wertsachen mitnehmen. Ich weiß es nicht, ob ihr es gehört habt. Gestern im Radio kam es, dass Horowitz, der Klavierpianist, irgendwo war zu einem Konzert. Das wurde ihm eine teure Angelegenheit. Jemand ist in das Hotelzimmer eingebrochen und hat Wertsachen im Wert von $50,000 aus dem Hotelzimmer gestohlen. Schmuck von der Frau. Diese Dinge gehen. Sie sind nicht ewig bei uns. Und wir müssen erkennen, das, was Geld ist und kaufen kann, wird nicht ewig bleiben, sondern nur Jesus Christus bleibt ewiglich. Wende dich zuerst an Jesus Christus und erkenne, da ist der bleibende Wert, das fundamentale Wert des Lebens in ihm. Er ist der Inhalt, das Fundament, der Boden unter unseren Füßen, er allein. Und wenn wir denken, dass was anderes befriedigen könnte, dann denken wir grundsätzlich falsch. Gott gab uns das teuerste Geschenk. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ewiges Leben ist kostenlos zu bekommen. Aber es hat viel gekostet. Wir können den Preis nicht zahlen. Christus hat ihn bezahlt am Kreuz. Aber wir bekommen dieses grenzenlos teure Geschenk ohne unser Verdienst, ohne unsere Werke, indem wir einfach das beanspruchen im Glauben und sagen, Herr Jesus, rette du mich. Das ist ein Nachfolger Jesu, der es erkannt hat, der wichtigste Besitz im Leben ist, dass Jesus mein Herr ist. Und wenn wir einmal das haben, dass Christus unser Herr ist, wir ihm die Herrschaftsrechte über unser Leben gegeben haben, dann beginnen wir ein Umdenkprozess. Da beginnen wir auch ihm das Ja zu geben, wo er gesagt hat, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden. In der Bergpredigt sagte er das in Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt Schätze im Himmel. Ich habe gelesen in der Zeitung im Laufe der vergangenen Woche, dass ziemlich viele Bundesbürger eine Polster auf die hohe Kante gelegt haben. Für schwere Zeiten. Viele Leute sammeln schon Schätze auf Erden. Nun, es ist nicht falsch, ein Sparkonto zu haben, sicherlich nicht. Dagegen ist die Schrift auch nicht. Christus sagte, wenn wir ein Projekt beginnen wollen, müssen wir fragen, habe ich die nötigen Mittel? Und es ist sicherlich nicht falsch, mit Geld so umzugehen, dass wir anderen nicht zur Last fallen, indem wir ein Sparkonto haben. Dagegen ist Christus nicht, sondern wenn das unsere Geborgenheit und Sicherheit darstellt. Das ist falsch. Und ich spreche in einem Land heute Morgen, in dem es eine Generation gibt, alt genug, um sich erinnern zu können, wir haben es zwei, vielleicht dreimal verloren. Alles, was wir haben. Mein eigener Opa hat alles verloren in der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren. Es hat seine Gesundheit ruiniert. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich weiß es nicht, ob sein Herz nicht an diesen Dingen hing, sodass nachdem er alles verloren hatte, was irdischen Besitz anbelangt, er nicht mehr wieder hochkam. Tragisch. Denn das Leben besteht nicht aus dem Besitz. Und in diesem Land, wo alles so schön abgesichert werden kann, denk bloß nicht, dass alles sicher ist. Es kann nochmals eine Weltwirtschaftskrise auf uns kommen, die alles nochmals neu kaputt macht. Und das kann über Nacht kommen. Wer die Zeitung liest, weiß um die steigende Zahl der Banken in Amerika, die kaputt gehen. Das ist sehr bedenklich. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht in der heutigen mehr oder weniger gesunden Wirtschaft in Deutschland, denn die Weltwirtschaft ist nicht gesund. Und wenn wir auf dem bauen, bauen wir völlig verkehrt. Sammelt nicht Schätze auf Erden, setzt eure Hoffnung nicht auf irdische Dinge. Matthäus 6, Vers 25, sorget nicht um die Dinge des Lebens, Essen und Trinken und Kleidung, sondern Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch alles solches hinzugelegt werden. Die neue Wertvorstellung beginnt mit einer neuen Perspektive. Gott gehört alles. Ihm gehört alles, grundsätzlich. Und wenn ich Kind Gottes bin, ich gehöre ihm und mein ganzer Besitz gehört ihm. Nicht nur 10% davon, sondern 100% von meinem ganzen Leben gehört Jesus Christus. Und mit diesem Umdenkprozess beginnt sich etwas in uns zu beruhigen. Eine Hetze hört auf. Ich brauche nicht mehr, um einen Ruf zu jagen oder nach finanzieller Sicherheit zu jagen, als wäre das das Optimale im Leben. Ich werfe mich auf Christus und er trägt mich. Priorität ist Gottes Besitzer vom Ganzen. Priorität Nummer eins. Sprich mit deinem Ehepartner darüber. Ich würde mich nicht wundern, wenn es einige Ehen hier vertreten gibt, in denen das ein Problemgebiet ist. Neulich habe ich in der Seelsorge mit einem Paar gesprochen und es ging nicht direkt um das, was man verdient, als eine Sache der Erbschaft und wo man wohnt. Und die Schwiegermutter, die Mutter von dem Ehemann, wollte, dass der Junge im Haus wohnt und die Wohnung da ausbaut und einrichtet und da wohnt, wo die Oma war. Nur die Schwiegertochter hat eigentlich geblickt, dass wenn sie da wohnt, die Familie sehr darunter leidet. Und es hat solche Reibung gegeben in der Ehe, dass dieses junge Paar kurz vor der Frage der Scheidung stand. Das Wort war mehrmals schon gefallen in den Gesprächen, als sie dann zur Hilfe kamen. Das ist nicht so, als ob dieses Problem nicht vorkommt. Das ist nicht unbedingt Geld, sondern Besitz. Das ist unbedingt das Gleiche, die gleiche Ebene. Ich habe mich schon geeinigt mit meinen Geschwistern, wenn unsere Eltern sterben, ich bin bereit, wenn es sein muss, auf alles zu verzichten, was Erbschaft anbelangt, nur dass meine Beziehung zu meinen Geschwistern stimmt. Mir ist der Besitz, der uns gegeben wird, wenn unsere Eltern sterben sollten, total unwichtig. Die Beziehung zu meinen Geschwistern ist das Allerwichtigste. Nun, ich bin dankbar, sagen zu können, das ist auch Ihre Einstellung. Und wir werden kein Problem haben. Davon bin ich überzeugt. Aber wie viel Mal in der Seelsorge habe ich mit Leuten gesprochen, die über Erbschaftsstreitereien gesprochen haben. Es geht um das Haben, das Besitzen, das Ergattern, an sich reißen. Meine Oma war sehr weise. Bevor sie starb, hat sie alle Kinder hergeholt und hat sie im Beisein aller ausgeteilt. Du bekommst so viel und so viel und so viel und so viel. Und als sie dann starb, war höchstens $1,000 übrig. Das hat's natürlich sehr leicht gemacht für alle. Keine Streitereien hat's gegeben. Ich bin so dankbar für dieses Vorbild in der Vergangenheit. An diesem Punkt möchte ich auch etwas sagen in Bezug auf das Geben an die Arbeit des Herrn. Wenn wir Christen sind, wollen wir es ernst nehmen, damit, dass eine Gemeinde und Gemeindearbeit nicht existieren kann, ohne dass Gottes Kinder es tragen. Ich kann das hier offen sagen, denn das, was ich sage, beeinflusst das, was ich jetzt in diesen Tagen bekomme, gar nicht. Bitte denkt nicht daran, jetzt will er ein Opfer. Und wenn ihr so denkt, dann denkt ihr völlig falsch. Ich will das nicht. Ich freue mich, wenn ich hier dienen darf. Unser Einkommen ist durch Gemeinden in Amerika gesichert. Ich verzichte völlig darauf, nur dass ich die Gelegenheit habe, das Wort Gottes hier an diesem Punkt auszulegen. Wir müssen uns ernsthafte Gedanken machen, dass wir in Deutschland unwahrscheinlich viel Geld haben und das Potenzial haben, viel mehr zu tun im Reiche Gottes, als bisher getan wurde. Und ich glaube, es bedeutet, manche von uns müssen lernen, zu opfern. Viele sagen, gut, das, was ich gebe, ist ein Zehnten. Ich gebe den Zehnten. Nun, ich weiß es nicht, ob du in der Schrift geschaut hast, im Alten Testament, wo das Wort Zehnten vorkommt. Es gibt, die Israeliten mussten 10% an den Herrn geben pro Jahr, 10% an die Priester und Leviten pro Jahr und 10% an die Waisen und Witwen verteilt über 3 Jahre. Zusammengezählt ist das 23¾%. Deswegen konnte Gott durch Maleachi sagen im Alten Testament, wo habt ihr mich betrogen? Ihr habt die Zehnten nicht bezahlt. Das war das Steuergeld von Israel. 10% an Gott, das war die Staatskasse. 10% an die Leviten und Priester, die waren die Staatsdiener. Verwaltungsgeld. 10% an die Waisen und Witwen verteilt über 3 Jahre, die sozialen Abgaben. Und im Alten Testament noch dazu kam das freiwillige Opfer. Im Neuen Testament ist es auch nicht anders. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und dazu noch das freiwillige Opfer. Wie viel Prozent kann man geben? Nun, manche können vielleicht 10% geben. Bei manchen ist 10% eventuell zu viel. Vielleicht nur 5%, je nach Einkunft, je nachdem, wie der Herr uns finanziell gesegnet hat. Aber andere könnten problemlos 20% geben. Andere könnten eventuell auch problemlos 30% geben. Manche sogar 40% von ihrem jährlichen Einkommen. Ohne, dass es wirklich zu einem großartigen Opfer käme. Wenn wir uns überlegen, dass wir nicht alles haben müssen, was wir sehen. Als wir in der Verlobungszeit waren, habe ich mit meiner damaligen Verlobten gesprochen und ich sagte, Schatz, ich habe bisher hier 5 Cent und da 10 Cent und da einen Dollar gegeben. Ich war nicht so im Geben, wie ich sein wollte und ich dachte, wir wollen gemeinsam das ausarbeiten. Es war die Verlobungszeit, es ist Zeit, dass man über solche Dinge spricht und zur Einigkeit darüber kommt. Schatz, was denkst du, wie viel sollten wir geben? Wenn ich ihre Antwort gewusst hätte, bevor ich fragte, hätte ich sie nie gefragt. Sie sagte nämlich, nun, Roger, ich gebe bisher 20%, vielleicht fangen wir da an. Ich habe geschluckt, wollte nicht ungeistlich vorkommen und ich sagte, okay. Wir geben nicht 20% heute. Ich sage euch nicht, was wir geben. Aber das war ein Lernprozess. Ich sage euch, das war für mich ein Hammer. Aber etwas Gutes war's. Und wir haben im Laufe der ersten Jahre unserer Ehe sehen können, es ging ganz gut so. Problemlos. Wir konnten lernen, auf manche Dinge zu verzichten und gemeinsam gearbeitet. Wir haben keinen Schaden gelitten. Ich bin so dankbar für eine Frau, die mir ein Vorbild an dem Punkt war und ist. Sprecht darüber. Kommt zur Einheit in Bezug auf die Geldfrage. Das Wichtigste und das Wesentliche in der Geldfrage ist die Perspektive. Gott gehört alles. Und das Zweite ist, das, was wir gestern Abend gesagt haben, nämlich die Kommunikation. Sprecht drüber. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ihr geben sollt. Was wir geben, ist nicht euer Maßstab. Ihr seid alle einzelne Christen und Ehepaare vor Gott und habt das zu finden vor Gott, was ihr zu geben habt. Es ist Gottes Auftrag an jeden. Wie viel können wir geben? Das ist unsere Entscheidung. Wir bitten um Gottes Hilfe, um Klarheit zu haben. Und ihr gebt, was Gott von euch will. Und es ist unterschiedlich, je nachdem, wie der Herr gesegnet hat. Und davon bin ich überzeugt, wenn jeder Christ beginnen würde zu opfern, da würde es keinen Mangel geben, weder in dieser Gemeinde, noch in guten Missionswerken jeglicher Art, noch an den guten Ausbildungsstätten, wenn Christen das treu verwalten würden zur Ehre Gottes, was Gott ihnen anvertraut hat. Da würde es keinen Mangel geben. Dazu bemerkt, manche christliche Werke sollten zurückschrauben. Manche christliche Werke frönen ein Leben, das nicht unbedingt in Ordnung ist. Und ich bin so dankbar, dass es solche Stellen gibt, wo solche Werke geprüft werden. In Deutschland gibt es auch so eine, wo christliche Werke sich anschließen können, dass man in ihre Bücher hineinschauen kann und sehen kann, wie viel geht für die Verwaltung. Man sollte das Geld nicht überall hingeben, sondern prüfend das Geld weitergeben. Denn wir sind ja Verwalter von dem uns anvertrauten Gut, das Gott gehört. Wir dürfen einfach nicht so willkürlich und wahllos mit dem umgehen. Das ist das erste Gebiet, die Finanzen. Das zweite, das so viele Probleme und Schwierigkeiten verursacht bei vielen Leuten in ihren Ehen, ist das Gebiet der Geschlechtlichkeit. Jeder soll sich entspannen. Ich habe nicht vor, hier sehr offen und direkt zu reden, sodass es zu einer Peinlichkeit kommen könnte. Im Gegenteil möchte ich die Gabe, unsere Geschlechtlichkeit, die Gott uns gegeben hat, aus dem Dreck erheben. Satan hat diese Gabe genommen und in den Dreck zertrampelt. Das wunderbare Geschenk unserer Geschlechtlichkeit ist von Gott gegeben. Psalm 8, die Verse 4 bis 6 sagen Folgendes. Der Psalmist sagte, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, und den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Du hast den Menschen ein wenig Gottes entbehren lassen, aber mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Wir Menschen sind mit Ehre und Schmuck von Gott gekrönt in unserem gesamten Wesen. Wir tragen das Ebenbild Gottes. Und dazu gehört unsere Geschlechtlichkeit. Sie ist eine Gabe von Gott und eine positive, biblische Einstellung dazu zu gewinnen, ist äußerst wichtig. Hebräer 13, Vers 4 sagt, die Ehe ist von allen in Ehren zu halten und das Ehebett unbefleckt. Die Ehe ist in Ehren zu halten, ist hoch zu halten. Auch die geschlechtliche Seite ist unbefleckt in der Gott wohlgefälligen Ehe. Gott gab uns unsere Geschlechtlichkeit als eine heilige und hohe Gabe. Wofür? Erstens für die Fortpflanzung. Wir haben schon im Laufe dieser Tage gesehen, in 1. Mose Kapitel 1, jetzt heute in Vers 26, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Kinder gebären ist eine Gabe von Gott. Und wer dabei sein durfte, als ein Kind auf die Welt kam, kann nur staunend das Wunder betrachten, dass es sowas gibt. Ich durfte, die Geburt unseres zweiten Kindes war eine normale Geburt und ich durfte dabei sein. Und ich ging aus dem Kreissaal nur kopfschüttelnd, denkend, wie kann jemand sowas beobachten und glauben, dass Evolution der Träger ist für die Menschheit, dass wir durch Zufall auf die Welt kamen. Die Geburt von Kindern, ein Geschenk von Gott, über die Gabe unserer Geschlechtlichkeit. Zweitens, unsere Geschlechtlichkeit ist eine Dienstgabe. Ich möchte bitten, dass wir 1. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. Sie ist eine Dienstgabe in der Ehe. In den meisten Listen von den Dienstgaben, die ich gesehen habe, steht die Gabe der Geschlechtlichkeit nicht drin. Aber wenn wir den Text von 1. Korinther 7 genau lesen, merken wir, dass Gott dem Mann die Gabe der Geschlechtlichkeit gegeben hat, um seiner Frau zu dienen, und ihr ihre Weiblichkeit gegeben hat, um ihrem Mann zu dienen. Vers 3. Der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht. 1. Korinther 7, Vers 3. Ebenso aber auch die Frau dem Manne. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Vers 32, um den Zusammenhang zu bekommen. Paulus sagte, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er seiner Frau gefalle. Und er ist geteilt. So ist auch die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei am Leibe und am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Ich will meiner Frau zum Gefallen leben. Ich will ihr gefallen. Und sie mir auch. Paulus sagte nicht in diesem Zusammenhang, dass die Ehe falsch ist. Er meinte es nur in Bezug auf die Not in der Welt ist es leichter, unverheiratet zu sein. Ich sprach in diesen Tagen mit einer Person, die mir gesagt hat, ich als lediger Mensch bin unbekümmert, was die Ehe anbelangt. Ich nicht als Ehemann mit 4 Kindern. Ich muss daran denken, an die Not, die Situation meiner Frau und meiner Kinder. Ich muss sorgen um die Dinge der Welt. Und das ist nicht falsch, das ist gut. Ehepartner sollen zum Gefallen des anderen Ehepartners leben. Wir haben hier in dem Text der Schrift einen wunderbaren Plan Gottes. Auch die wunderbare sinnliche Freude, die Gott geplant hat für die Ehe, als wunderbares und positives Geschenk von Gott. Fortpflanzung, die Dienstgabe zur gegenseitigen sinnlichen Freude, viertens, um die Beziehung zwischen der Gemeinde und Jesus darzustellen. Um die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde darzustellen. Dazu ist unsere Geschlechtlichkeit gegeben. Nun, denket bitte mit, schlaget bitte mit mir Johannes Evangelium Kapitel 4 auf. Johannes hat kein einziges Wort über Geschlechtlichkeit drin. Also Johannes Kapitel 4 in Bezug auf dieses Thema. Aber was ganz Wichtiges in Bezug auf unsere Beziehung zum Herrn. Johannes Kapitel 4, Jesus ist am Brunnen und spricht mit der verachteten Samariterin, die aus der Stadt Sichem gekommen war, um Wasser zu holen, 800 Meter außerhalb der Stadt am Brunnen. Jesus wartet auf seine Jünger, die in die Stadt gegangen waren, um das Essen zu holen. Und in diesem Gespräch stellte Jesus eine verheerende Ehelage bei dieser Frau fest. 5-mal verheiratet und lebt in wilder Ehe mit einem 6. Mann. Und Jesus spricht sie auf den Kern ihres Lebens an. Nämlich, liebe Frau, Sie sind schon 5-mal verheiratet und der, mit dem Sie leben, ist nicht Ihr Mann. Und sie sagte als Reaktion darauf, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Und Jesus sprach dann über Anbetung und sagte in diesem Zusammenhang, in Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Bleibe mal darüber stehen, über das Letzte. Gott sucht dich. Gott sucht mich. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Gott ist unser himmlischer Bräutigam. Und er will, und ich übertrage ganz bewusst das Wort aus dem ehelichen Verkehr, Er will Verkehr mit uns haben. Wir sind seine Braut. Er will intime Gemeinschaft mit uns. Und als ich einmal darüber nachdachte, über die Aussage dieses Textes, ist es mir klar geworden, er will diesen Verkehr viel, viel mehr als ich will. Er will Gemeinschaft mit mir viel mehr, als ich es mit ihm will. Ich schäme mich, dass ich so wenig den Drang habe, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Und ich bitte den Herrn immer wieder, mein Feuer der Liebe für ihn immer wieder neu anzuzünden. Gott sucht Gemeinschaft mit seiner Braut. Wir sind seine Braut, wenn wir Jesus kennen. Und wenn der Ehemann zu seiner Frau kommt und Gemeinschaft mit ihr sucht, das verbildlicht irdisch, was Gott der Vater mit seiner Gemeinde will. Und wir als Ehepartner dürfen daran denken, unsere Geschlechtlichkeit darf uns immer wieder daran erinnern, an die Gemeinschaft mit dem Herrn. Im Mittelalter hat einer gesagt, wenn zwei Eheleute miteinander intimen Verkehr haben würden, würde der Heilige Geist den Raum verlassen. So negativ hat man gedacht über die Gabe der Geschlechtlichkeit. Das ist aber nicht biblisch. Christus will, dass wir diese Gabe als parallel sehen zu seiner Beziehung zu uns und unsere zu ihm. Und daher auch darin zu leben, dass wir ständig freudige, fröhliche Gemeinschaft mit ihm suchen. Christus freut sich über seine Braut, seine Gemeinde, und ich als Ehemann freue mich über meine Braut. Sie ist die wichtigste Person meines Lebens auf Erden. Wir in der Gemeinde Jesu sind die wichtigsten Persönlichkeiten auf Erden für Jesus Christus. Hast du je darüber nachgedacht, wenn Gott ganz oben vom Himmel die Stadt Pfullingen anschaut, ist ihm nicht das, was im Rathaus am wichtigsten, sondern ihm ist das Wichtigste, da wo Licht ist, wo seine Braut zusammenkommt. Hier ist der wichtigste Ort für Christus in Pfullingen, da wo die Gemeinde Jesu zusammenkommt. Als ich darüber nachdachte einmal, da dachte ich, oh, wenn wir bloß das als Gemeinde sehen würden, dass Christus vom Himmel seine Braut für so wichtig hält. Anstatt dass wir unsere Geschlechtlichkeit und diese Gabe in den Dreck ziehen lassen dürfen, müssen wir eine ganz neue, von Gott gegebene Einstellung dazu gewinnen. Und dann deswegen auch die göttliche Kontrolle darüber gewinnen. Manche Männer verstehen es nicht, welche Rücksicht sie auf die Frauen haben müssen, auf die Frau haben müssen. Und manche Frauen verstehen nicht, wie der Mann dabei denkt. Es ist äußerst wichtig, dass man in der Ehe miteinander darüber spricht. Ich habe zum Schluss 5 Lösungspunkte, die ich kurz erwähnen will. Erstens, erkenne, Gott sucht Gemeinschaft mit dir. Das ist das 3. Mal, dass ich das gesagt habe in dieser Predigt. Am Anfang, vorhin beim Geld und jetzt. Gott sucht Gemeinschaft mit dir. Viel intensiver als du und ich mit ihm. Er will unsere Gemeinschaft. Er sucht Anbeter. Zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm standen und stehen eventuell noch unsere Sünden. Bringen wir unsere Sündenlast zu Christus, so trennt uns nichts mehr. Und dann ist die Gemeinschaft, die intime Gemeinschaft mit ihm möglich. Auch geschlechtliche Sünden können zu ihm gebracht werden. In den vergangenen Tagen, in den vergangenen wenigen Wochen, habe ich einige erschreckende Geschichten von Inzucht gehört, dass man denkt, wie kann das bloß sein? Solche Sünden können dem Herrn gebracht werden. Ich habe mit einem Herrn gesprochen, der 6 Jahre lang die Stieftochter traktiert hat mit Inzucht, ohne dass seine eigene Frau, die Mutter des Kindes, davon wusste. Ich habe mit ihm gesprochen über die Vergebung Jesu. Leider hat es aus der Hand geschlagen. Leider hat er es abgelehnt. Leider hat er sich nicht retten lassen. Und leider ist die Ehe kaputt gegangen. Leider. Das Angebot Jesu, Vergebung für alle Sünden, gilt alle Sünden. Egal, was man getan hat. ob es Homosexualität, Inzucht, Unzucht, Abtreibung, Selbstbefriedigung, vorehelichen Geschlechtsverkehr und wie auch die Sünden heißen können. Christus starb für alle Sünden. Und da gibt's einen neuen Anfang in Christus. Er wäscht uns rein von all unserer Sünde. Wir müssen aber Buße tun. Und an diesem Buß- und Bettag ist es gut, darüber nachzudenken, dass wir Zugang haben zu einem Gott, der ein hörendes Ohr hat. Wenn wir zu ihm kommen, er stößt uns nicht hinaus. Er nimmt unsere Sünden an. Zweitens, erkenne deine Geschlechtlichkeit als eine Gabe Gottes an und gewinne dazu eine positive Einstellung zu deiner Geschlechtlichkeit und erkenne, sie ist eine Dienstgabe für die Ehe. Auch wenn man Opfer war von Misshandlung, bitte Gott um Hilfe. Ich habe mit der Tochter gesprochen in der vorher genannten Geschichte und habe mit ihr gesprochen über Vergebung. Sie sagte, ja, ich habe ihm vergeben, ich will vergeben. Sie ist 16 jetzt. Die größten Probleme kommen, wenn sie heiraten will. Und dazu noch zu ihrer Gabe, ihrer Geschlechtlichkeit eine positive Einstellung gewinnen will. Solche Leute brauchen Hilfe. Wenn du hier bist mit solch einer Vergangenheit, such Hilfe. Christus gibt dir Hilfe. Auch in der Gemeinde ist Hilfe zu bekommen. Drittens, sprich mit dem Ehepartner über mögliche Spannungen. Kommunikation ist das Herz der Ehe. Und auf der geschlechtlichen Ebene ist es möglich zu sprechen. Ich habe einmal mit einem Ehepaar gesprochen. Der war fremdgegangen in der Ehe und sie war fremdgegangen in der Ehe. Ich habe einmal ihn besucht in der Wohnung der anderen Frau und ihm gesagt, du gehörst nicht hier, sondern gehörst zu deiner Frau. Komm doch mit. Und er kam mit. Eine halbe Stunde später waren wir bei seiner Frau in der Wohnung. Tränen der Buße und der Freude. Ein paar Wochen später saßen wir gemeinsam in der Wohnung zu dritt. Und ich sagte, sprechen wir über diese Gabe der Geschlechtlichkeiten, wo es schief ging. Und dann stellte ich die Frage. Sie waren 10 Jahre verheiratet und hatten 3 Kinder. Wann habt ihr das erste Mal über eure Geschlechtlichkeit gesprochen? Und sie sagten mir, heute Abend ist unser erstes Gespräch. Vor mir. Ich war geschockt über die Tatsache, dass dieses Ehepaar nicht darüber gesprochen hat. Sprecht miteinander darüber. Viertens, lest gute Literatur darüber. Es gibt ein gutes Buch von Tim LaHaye über dieses sehr wichtige Gebiet in der Ehe. Es gibt hilfreiche Antworten für Christen in der Ehe. Und fünftens, ein PS. Gott hat die Ehe gemacht, wie ich das auch gestern Abend gesagt habe, als Ort der Wärme und der Zärtlichkeit und Freundlichkeit. Habt Zeit füreinander in der Ehe. Nehmt Zeit, einander Interesse und Wärme und Zärtlichkeit zu geben in der Ehe. Gott gab es als ein gutes Geschenk, nicht als etwas Dreckiges und Negatives. Aber wartet, junge Leute, bis zur Ehe, dass Gott euch große Freude schenkt durch das Warten in Reinheit und der Kraft Jesu. Wenn wir warten, ist es eine ganz besondere Freude. Eine Gabe, die Gott gegeben hat, so einzusetzen, wie er es gewollt hat. Hier hat der Teufel viel zu viel Raum gewonnen. Und hier ist es Zeit, dass wir als Christen dagegen kämpfen in der Kraft Jesu, dass Christus den Sieg gewinnt in unseren Ehen. Wir beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, dass du in Christus Jesus das vollkommene Opfer geschenkt hast, damit wir aus der Gebundenheit unserer Sünde kommen dürfen. Und damit wir ewiges Leben, ein neues Leben in dir finden. Danke für die Gaben, die du gegeben hast, für die Gabe unserer Finanzen, das Geld, das du gegeben hast, für Arbeitsstelle und Verdienstmöglichkeit. Herr, hilf, dass wir mit dieser Gabe richtig umgehen. Und hilf, dass wir auch mit unserer Gabe der Geschlechtlichkeit richtig umgehen können, damit wir diese Spannungen ausschalten können und damit der Teufel auch hier nicht eine große Reibungsfläche in unseren Ehen bewirkt. Vater, schenke uns glückliche Ehen, die deinem Vorbild entsprechen, damit wir dir ein Zeugnis sein können. In Jesu Namen. Amen.